Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Audio Now.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Hallo, herzlich willkommen zu Schneller Schlau. Ich bin Nora Sager und bei mir ist meine Kollegin Diana Larz. Wir haben heute eine etwas ungewöhnliche Situation, weil normalerweise ja ich immer diejenige bin, die über Tiere redet. Aber heute ist Diana diejenige, die mir ein Tier mitgebracht hat. Ist zur Abwechslung auch mal ganz schön. Und zwar ein Tier mit einem ganz eigenartigen Namen, nämlich die Entenmuschel. Und was es damit auf sich hat, will sie mir jetzt erklären. Ich vermute, dass es eher eine Muschel ist als eine Ente.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig. Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Ja, Nora, ist richtig. Ich dachte, wenn ich schon mal ein Tier treffe, dann möchte ich dir das auch vorstellen. Und bei den Entenmuscheln ist es so, dass das eigentlich gleich zweifach verkehrt ist, weil mit Enten, wie du schon vermutet hast, haben die Tiere nichts zu tun. Und mit Muscheln auch nicht. Das sind nämlich eigentlich Krebse.
Okay, aber wie sind sie dann zu ihrem Namen gekommen?
Ja, das ist eine Geschichte, die, der Name stammt aus dem Mittelalter. Und da gab es wohl einen Waliser, erzählt man sich, sagt die Legende, der wollte mit eigenen Augen gesehen haben, wie aus so einer Entenmuschel eine Nonnengans geschlüpft ist. Also quasi, als sei so ein Ei. Wie es jetzt, also die Wandlung von der Gans zur Ente, die muss irgendwie bei der Übersetzung ins Deutsche passiert sein. Auf jeden Fall sagte der also, das sei ein Ei und da sei eine Gans, respektive eine Ente, draus geschlüpft. Deshalb also Ente und Muscheln, glaube ich, weil es auch ein bisschen aussieht wie eine Muschel.
Klingt ganz spannend. Wir wissen nicht genau, wie verlässlich dieser Waliser Augenzeuge ist und was genau er konsumiert hat. Aber jetzt bin ich natürlich neugierig geworden und würde gerne wissen, wie ein Krebs aussieht, der als Muschel durchgeht, die aussieht, als ob aus ihr Gänse oder Enten schlüpfen.
Ja, also die sehen tatsächlich bisschen ulkig aus, diese Tiere, sag ich mal. Also du musst dir vorstellen, es ist wie eine Krebsschere, allerdings ist die so verwachsen und relativ klein, dass es aussieht wie so eine Art, wie so eine kleine Klaue, wie so eine Dinosaurierklaue oder tatsächlich auch wie so eine kleine Muschel. Mhm. Und an dieser Schere, an diesem Kopf quasi, hängt unten so ein röhrenförmiger, dunkler Muskel. So. Und aus diesem Muskel produziert die Entenmuschel so eine Art Biozement, mit dem klebt sie sich an Steinen fest. Also das Gebilde hängt an Steinen, der lange Muskel, oben der Kopf. Mhm. In dem Kopf sind Verdauungstrakt, Geschlechtsorgane und kein Herz. Die Entenmuschel hat kein Herz. Und dann, ja, da hängt die dann und hängt die dann ihr Leben lang von Wellen umtost im Meer und filtert und stopft Plankton in sich rein. Und die besten Entenmuscheln, sagt man sich, die sind etwa so, damit du es vorstellen kannst, sind etwa so lang und dick wie ein Daumen. Die gibt's auch. Ich habe auch welche gesehen, die sind dann eher so dünn und länger, wie so ein kleiner Finger. Aber die sind nicht so begehrt, weil diese kleinen, dicken, die Daumengroßen, die gelten als Delikatesse.
Sind dann besonders, besonders saftig oder was? Ist, ehrlich gesagt klingt das jetzt beim ersten Zuhören nicht unbedingt nach etwas, was man gerne essen möchte.
Ja, das ist auch ehrlich gesagt die hässlichste Delikatesse der Welt, die ich je gesehen habe. Ja, naja, vielleicht mal gucken, ob es tatsächlich eine Delikatesse ist. Also ich habe die mal tatsächlich gesehen und auch Leute gesehen, die geerntet haben, die leben nämlich hauptsächlich im Atlantik vor der nordspanischen Küste. Das ist quasi da in Finisterre heißt die Gegend. Das hat man auch im Mittelalter so genannt, weil man dachte, das sei das Ende der Welt. Und so sieht es auch teilweise aus. Es ist halt eine Steilküste. Und unten ist das Meer halt oder die Küste halt sehr felsig. Das heißt, die Felsen wachsen so in das Meer rein. Und die Fischer oder die Leute, die diese Perseveres heißen die auf Spanisch. Ich spreche eigentlich kein Spanisch. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut ausgesprochen. Also diese Entenmuscheln.
Ich spreche auch kein Spanisch und kann es nicht beurteilen.
Okay, also die Enten, die klettern halt auf bei Ebbe auf diese Felsen, sichern sich mit so einem Seil und vollführen da so wirklich Akrobatik, gefährliche Akrobatik. Die müssen sich halt mit ihrer ganzen Kraft so in diese Felsen stemmen, um nicht von dieser Brandung umgeworfen zu werden. Und haben so einen Schaber dabei, etwa so lang wie ein bisschen länger als ein Besenstiel. Und unten ist hier so ein Spachtel dran, der ist 4 Zentimeter breit. Und damit lösen sie quasi diesen Biozement von den Steinen und sammeln die Entenmuscheln in so ein kleines Beutelchen, was sie sich um die Hüfte gebunden haben. Diese Fischer tragen dabei Neoprenanzug. Aber es ist halt wirklich mega gefährlich, weil die teilweise dann von den Wellen so richtig überspült werden, wenn sie nicht aufpassen. Oder sie kriegen es halt rechtzeitig mit, dass da so ein Brecher kommt und klettern ganz schnell auf einen hohen Felsen oder wieder zurück an Land.
Ja, das klingt ehrlich gesagt, also ich glaube, jeder, der irgendwie mal da in der atlantischen Brandung war, kann sich ungefähr vorstellen, wie riskant das ist. Ja. Ich hoffe, es ist es wert.
Ja, es ist, du hast recht, es ist ziemlich gefährlich, weil um sich so um festen Halt zu haben, klemmen die sich quasi so manchmal in so Felsspalten rein mit einem Fuß zum Beispiel. Und wenn dann eine richtige Welle kommt und die kann das nicht mitgekriegt, dann kann das halt sein, dass sie sich da, dass sie weggespült werden und das Bein bleibt hängen. Also da gibt es Sehnenrissen, Knochenbrüche sind da an der Tagesordnung. Also das passiert tatsächlich relativ häufig. Es gab früher auch noch häufiger Fälle, wo Leute dann tatsächlich zu Tode gekommen sind. Das ist zum Glück heute seltener, aber es gibt immer noch alle paar Jahre, dass dann vor allen Dingen Wilderer, die nachts losziehen, dabei zu Tode kommen.
Also es gibt Menschen, die offiziell Entenmuscheln ernten dürfen und es gibt Menschen, die Entenmuscheln Wildern.
Genau, das ist ein richtiges Geschäft mit Fangquoten, Tagen, an denen man ernten darf, bestimmte Mengen. Es gibt auch so richtige Regeln. Natürlich, es gibt für alles Regeln, aber es gibt zum Beispiel auch Regeln, wie breit dieser Spachtel sein darf, mit dem man die Entenmuscheln löst von den Steinen. Also das ist alles reglementiert, weil es natürlich auch eine Frage ist, du kannst, wenn du alle Entenmuscheln erntest, dann hast du im nächsten Jahr keine Entenmuscheln mehr. Früher war das so, dass das galt als arme Leute essen. Da war quasi die ganze Küste voll mit diesen Entenmuscheln und die Leute haben damit ihre Äcker gedüngt quasi, die haben die darauf ausgebracht. Und heute ist es halt so, dass sie wirklich darauf achten müssen, dass sie das nicht überfischen, weil es eben inzwischen als Delikatesse gilt. Und wir waren auch bei so einer Auktion dabei. Also wir haben dann gesehen, wie es mit den Entenmuscheln weitergeht. Und die Fischer bringen dann quasi ihren Fang in so eine Auktionshalle. Da liegen dann die Entenmuscheln alle auf so einem Alu-Tisch oder auf so einem metallenen Tisch. Da stehen Zwischenhändler drumherum und dann geht richtig eine Auktion los. Da gibt es so eine Anzeigetafel. Da steht dann, ich glaube, da fängt es dann an bei einem Kilopreis von 90 Euro. Dann zählt die Zahl runter. Die Zwischenhändler haben alle hinter dem Rücken so ein Gerät, so eine Fernbedienung und quatschen so ein bisschen, das ist wie beim Poker. Die quatschen dann so ein bisschen, ah, es ist schlechte Ware heute, da will ja keiner kaufen. Und irgendwann, wenn das runterzählt, runtertickt, dann drückt halt irgendeiner auf den Knopf, meinetwegen bei 56 Euro, und dann kann er sich quasi seine erste Menge Entenmuscheln nehmen. Und die werden dann weiterverkauft nach Madrid, Sevilla, zum Teil auch nach Dubai. Und da gibt's dann in so einem Madrider Restaurant, kosten dann, glaube ich, 100 Gramm Entenmuscheln schon 20 Euro. Also das ist ein ordentliches Geschäft. Vor allen Dingen so zu Festtagen, Ostern, Weihnachten geht das echt gut mit diesen Entenmuscheln.
Okay, also wenn ich das jetzt zusammenfassen müsste, würde ich sagen, früher waren Entenmuscheln was für arme Leute. Und dann hat der Mensch sie in großen Mengen abgeerntet.
Ja.
Jetzt sind sie selten. Und jetzt sind sie ein Essen für reiche Leute.
Ja.
Korrekt?
Ja.
Okay. Und wie schmecken sie?
Ja, ich habe sie dann auch probiert. Ich muss sagen, ich bin nicht so die große, ich esse nicht so gerne Sachen, die aus dem Wasser kommen. Also am Fisch traue ich mich nur so mäßig dran. Und ja, so Meeresfrüchte und so sind eigentlich gar nicht mein Fall. Aber in dem Fall, wenn ich dann schon mal so mehrere Tage und Wochen mit Leuten verbringe, dann muss ich das natürlich auch mal essen, worum es die ganze Zeit geht. Und die Zubereitung dieses Essens ist relativ einfach. Also die Spanier, da gibt es so eine Art Sprichwort, die sagen dann, also wenn das Wasser kocht, rein mit den Entenmuscheln und wenn es wieder kocht, raus mit den Entenmuscheln. Also die liegen dann, glaube ich, eine Minute, höchstens eine Minute im Wasser. Und dann ist so jetzt das einzige Geheimnis, ob man jetzt Leitungswasser nimmt oder ob man 60% Meereswasser dazu tut beim Kochen und so. Also das ist so die einzige Finesse beim Kochen. Und dann isst man nur diesen Muskel, also nicht diesen Kopf isst man nicht, man isst nur diesen Muskel. Ja, und der schmeckt so ein bisschen, der schmeckt nach Meer, würde ich sagen. So ein bisschen salzig, knurpselt so ein bisschen im Mund, also knirscht so ein bisschen im Mund, dieses Muskelfleisch. Und schmeckt nicht schlecht. Also die Leute sagen halt so, ja, schmeckt so wild und frei, also wie das Meer. Also man kann da relativ viel reininterpretieren auf jeden Fall.
Okay, ja, klingt jetzt, aber werden die noch irgendwie, kommt da eine Soße dran oder isst du die dann einfach pur?
Einfach ein Riesenberg Entenmuscheln auf einem Teller.
Okay.
Ohne Soße.
Alles klar. Okay, ehrlich gesagt glaube ich, dass ich die Entenmuschel, glaube ich, würde mich lieber mit der lebenden Entenmuschel beschäftigen als mit der gekochten.
Mach das.
Entenmuschel. Und ich glaube, ich setze sie mal auf die Warteliste für meine Tierrubrik in PM, weil sie eigentlich nach einem ziemlich spannenden Geschöpf klingt. Also, dass sie offensichtlich stellt sie ja ziemlich starken Unterwasserzement her und sie hat kein Herz. Das klingt ganz gut, klingt ganz interessant. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir ein spannendes neues Tier mitgebracht hast, das ich tatsächlich noch nicht kannte. Und falls einer von euch, von den Hörerinnen oder Hörern, irgendwie ein ausgefallenes Lieblingstier hat, wo ihr sagt, da sollten wir unbedingt mal drüber sprechen, da gibt es ganz viel Spannendes zu erzählen, dann schickt uns sehr gerne eine Mail an schlau@pmmagazin.de. Genau, und dann sage ich dir, Diana, sage ich danke, euch sage ich danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald, tschüss.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Audio Now.